Moin aus Hamburg
und Siegen
und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Bauindustrie, Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für alle, die sich für die Zukunft von Bauen und Leben interessieren. Wir sind
Martin
und Christian und wir werfen einen Blick auf die Zukunftsentwicklungen von Baubranche, Technologie und Lebenswelt und was diese für uns und für die Unternehmen der Branche bedeuten.
Es fehlen dringend Wohnungen. Das ist die große gesellschaftspolitische Herausforderung, glaube ich, auch der nächsten Jahre. Wir müssen einfach mehr bauen. Also es hilft alles nichts. Es hilft keine Regulatorik, Mietpreisbremsen und so weiter. Die helfen, tragen nicht dazu bei, dass wir neue Wohnungen haben. Im Gegenteil, die schützen eigentlich die eine Wohnung haben, aber die eine suchen, finden dort nicht statt. Deswegen, es hilft nur eins, mehr bauen, mehr Wohnraum schaffen und dann reguliert auch sozusagen der Markt das Angebot und die Höhe der Mieten.
Wir sprechen in dieser Folge mit Stefan Wulff.
Er ist
Bauingenieur und führt das Hamburger Familienunternehmen Otto Wulff in dritter Generation. Gegründet 1932 von seinem Großvater, steht das Unternehmen seit über 90 Jahren für Qualität, Verantwortung und hanseatische Kontinuität. Mit seiner Tochter, die künftig in vierter Generation ins Unternehmen einsteigen wird, setzt er diesen Weg konsequent fort. Otto Wulff ist heute in allen Phasen des Bauens aktiv, von der Projektentwicklung über Planung und schlüsselfertigen Hochbau bis hin zum technischen Gebäudemanagement. Das Unternehmen gestaltet ganze Quartiere, realisiert Wohnungsbau, Bildungs- und Gewerbebauten und steht für durchdachte und nachhaltige Stadtentwicklung. Mit regionaler Verankerung in Hamburg und überregionalen Projekten in Berlin, Leipzig und weiteren Wachstumsregionen. Wir sprechen über Führung im Wandel, den Bau- und Immobilienmarkt in Hamburg und die Frage, wie zukünftiges Bauen heute gedacht und gemacht wird. Herzlich willkommen, Stefan Wulff. Moin und guten Morgen.
Guten Morgen, Jörg. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
Ich freue mich auch, dass Sie dabei sind, dass wir heute hier zusammen sind, so zur Jahreswende. Ich freue mich natürlich ganz besonders, heute hier als Hamburger, auch mit einem Hamburger Unternehmer und einem Hamburger Unternehmen im Dialog zu sein. Und für alle die nicht aus der Nordschiene kommen, wie wir beide, vielleicht holen wir die nochmal ins Boot. Sagen Sie nochmal mit ein paar kurzen Worten, das Unternehmen Otto Wulff, was muss ich wissen, wenn ich davon noch nie gehört habe, was glaube ich nicht bei vielen der Fall ist, aber es gibt vielleicht ja doch zwei oder drei da draußen.
Mit Sicherheit mache ich gerne. Otto Wulff ist ein Familienunternehmen. Mein Großvater hat die Firma hier in Hamburg Billstedt 1932 gegründet als Holzbau- und Zimmereibetrieb. Ich darf jetzt die Firma seit gut 30 Jahren in dritter Generation führen und wir haben gerade entschieden, Familienunternehmen zu bleiben. Und die vierte Generation in Form meiner Tochter, die wird dann auch irgendwann dazukommen.
Also da sprechen wir schon ganz am Anfang über die Zukunft. Darüber reden wir am Ende nochmal etwas ausführlicher, aber sicherlich als Unternehmen eine tolle Entscheidung zu sagen, es geht weiter.
Ja, wir sind tatsächlich als Unternehmensgruppe sehr, sehr breit aufgestellt, sehr, sehr vielfältig unterwegs. Wir erwirtschaften mit rund 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut 430 Millionen Euro Jahresumsatz in der Bauunternehmung. Haben als zweites wichtiges Geschäftsfeld die Projektentwicklung. Mhm. Hier sind wir überwiegend im Wohnungsbau unterwegs, aber ab und zu haben wir auch Gewerbethemen in der Vergangenheit mal entwickelt, ein Bürogebäude oder auch mal einen Fachmarkt. Aber unser Kerngeschäft ist der Wohnungsbau und da sind wir tatsächlich im Bereich Mietwohnungsbau und Eigentumswohnung unterwegs und bedienen also den privaten Endkunden im klassischen Bauträgergeschäft, aber eben auch den institutionellen Investor bei Globalverkäufen und Globalentwicklung.
Da sind wir ja auch schon in einem großen Spannungsbogen. Diese ja inzwischen über 90-jährige Unternehmensgeschichte, da hat sich ganz schön was entwickelt, was mich schon mal auch zu der Frage führt, wie ist denn momentan die Aufstellung, die Lage der Branche in Hamburg zu betrachten. Sie sind breit aufgestellt, Sie haben das Ohr und die Fühler sozusagen in mehreren Feldern drin. Wie würden Sie im Moment die Situation beschreiben und vielleicht auch mit einem kleinen Blick nach vorne das, was so für 2026 am Horizont steht?
Also wenn Sie jetzt, ich sag mal, die Perspektive aus Sicht der Bauwirtschaft sehen wollen oder hören wollen, dann ist das sicherlich sehr, sehr uneinheitlich. Ich darf auch ehrenamtlich im Vorstand des Norddeutschen Baugewerbeverbands mitarbeiten und von unserem Mitgliedsunternehmen im NBV gibt es also tatsächlich einige, die sehr gut zu tun haben, aber es gibt auch viele, die Arbeit suchen. Das ist tatsächlich sehr, sehr uneinheitlich. Wir spüren schon einen deutlichen Rückgang nach wie vor im Wohnungsbau, auch wenn jetzt zumindest hier in Hamburg die Baugenehmigungszahlen jetzt mal wieder angestiegen sind. Das bedeutet aber ja noch lange nicht, dass die Projekte auch gebaut werden. Und ein Projekt, was heute baugenehmigt ist, kommt frühestens in 2 Jahren auf den Markt. Also das macht uns so ein bisschen Hoffnung. Aber grundsätzlich ist der Wohnungsbau sehr, sehr stark eingebrochen. Wir als Firmengruppe sind eben auch sehr stark im öffentlichen Bereich, im öffentlichen Sektor unterwegs, im Bereich Schulbau und Infrastrukturbau. Und da haben wir sehr gut zu tun. Das ist generell, glaube ich, auch so ein bisschen unser Erfolgsmodell aktuell, dass wir doch sehr, sehr breit aufgestellt sind. Wir machen eben im Neubau, Wohnungsbau, Schulbau. Wir sind in der Infrastruktur tätig, wir bauen Industriegebäude, wir sind im Hafen tätig und was auch sehr, sehr wichtig ist, wir sind auch in der Sanierung und Modernisierung von Bestandsgebäuden sehr aktiv tätig. Und das gibt uns im Moment eigentlich doch ein ganz gutes Gefühl. Unser Auftragsvorlauf ist so gut wie ist so gut wie lange nicht. Also wir gucken sehr, sehr positiv nach vorne. Wir sind eigentlich in 2026 schon sehr, sehr gut gebucht und schauen auch in 27 hinein. Also bei uns ist in der Bauunternehmung viel los. Das liegt sicherlich auch daran, dass wir günstige Angebote machen. Und das ist auch so ein bisschen auf der anderen Seite natürlich das Problem, die Margen sind im Baugewerbe ja eh nie so besonders üppig, aber wir müssen eben sehen, dass wir bei diesen scharfen Preisen, die wir machen, auch noch Geld verdienen.
Also man kann ja sagen, wenn man ein Unternehmen über so lange Zeit in der Familie entwickelt, dann gehen Chancen und Herausforderungen ja einher und viele dieser Aufstellungen, die Sie jetzt oder der Schwerpunkt, die Sie genannt haben, sind ja Antworten auf gesehene Chancen oder eben auch das Umgehen mit Herausforderungen der Vergangenheit, dass man sich breit aufstellt. Mich freut das natürlich, weil ich eben genau auch viele Unternehmen in Deutschland im Moment sehe, die eben nur in einer Sparte unterwegs sind oder in zwei. Und wenn es dann die falsche ist, dann hat man im Moment große Probleme. Genau. Zudem ein Thema, das Sie angesprochen haben, Nachfolgethema, auch ein großes Thema, gerade im Mittelstand. Habe ich einen Nachfolger, finde ich jemanden, will der, kann der, also all diese Themen beschäftigen auch. Auch das ist ja für die Fortführung eines solchen Unternehmens dann von entscheidender Bedeutung. Wie stelle ich mich auf, auch für die Mitarbeitenden eine wichtige Botschaft, bleiben wir in der Struktur? Genau. Ist da eine Kontinuität auch in den Werten und der Philosophie irgendwo zu erkennen? Oder begebe ich mich da auf unsicheres Gewässer? So.
Absolut. Und das ist die Riesenherausforderung natürlich gerade für mittelständisch geprägte Familienunternehmen. Und man muss ja eins wissen, die deutsche Bauwirtschaft ist ja extrem mittelständisch und familiär geprägt. Es gibt in Deutschland, die Zahlen schwanken, aber ich sag mal so um die 370.000 Baufirmen. Da sind eben auch viele ganz kleine, 1, 2, 3 Mannbetriebe dabei, ja. Aber auch doch etliche große und die kleinen und die großen. Und also wir stehen ja alle vor der großen Herausforderung, wie geht's weiter? Wie halten wir unser Unternehmen zukunftsfähig? Und man muss ja eben eins auch sagen, tatsächlich eine riesen Herausforderung. Es sind die ganzen regulatorischen Themen, die auf uns einprasseln. Das ist eben, ich sag mal, nur das Thema Nachhaltigkeit. Das ist jetzt gerade wieder so ein bisschen aktuell in den Hintergrund gerückt, aber das ist schon die Anforderungen, die damals gestellt werden, auch die technischen Anforderungen, sind schon immens und regulatorisch sowieso. Die Banken haben auch immer mehr Wünsche, die sie an uns übermitteln. Also ja. Das alles also diese ganze Regulatorik, sei sie jetzt staatlich oder privatwirtschaftlich zu erfüllen, ist schon eine riesen Herausforderung.
Das führt mich gedanklich auch nochmal zu dem Thema, was können wir dagegen tun? Kostensteigerungen, Regulatorik, Nachhaltigkeit, all das sind ja Themen, die müssen wir als Unternehmer irgendwie positiv lösen. Eine der Antworten hier in Hamburg ist der Hamburg-Standard oder vielleicht ein Teil der Antwort da drauf. Vielleicht nehmen Sie uns mal mit und sagen uns mal kompakt, was steckt dahinter? Was macht Hamburg da im Verbund mit den auch ja Hamburger Bauunternehmen und welche Projekte stehen im Moment in diesem Standard zur Diskussion oder auch schon im Bau?
Also der Hamburg-Standard, der ja in einem breit angelegten Workshop-Verfahren entwickelt worden ist von Akteuren aus der Planerseite, also Architekten, Architektinnen waren dabei, ja. Baufirmen waren dabei, Bauherren waren dabei, die öffentliche Hand selber war dabei und wir haben sozusagen in diversen Workshops und auch, ich sag mal, unterschiedlichen Arbeitspaketen sozusagen an dem Thema gearbeitet, wie können wir eigentlich schneller und einfacher wieder bauen und was muss eigentlich organisatorisch, was muss die Stadt dafür tun, was können die Firmen dafür tun, was können die Planer tun, was kann die öffentliche Verwaltung tun, also wie kommen wir schneller zu mehr Wohnraum, der auch noch bezahlbar ist und kostengünstiger ist. Und das ist schon bemerkenswert, dass das eben nicht von der Senatorin alleine im stillen Kämmerlein entwickelt worden ist, sondern dass da wirklich die Praxis mit dabei war. Und deswegen das ist wirklich, zeichnet uns aus in Hamburg. Wir haben eben als Stadt kurze Wege und wir kennen uns und wir können eben mit der Politik sehr schnell und sehr unkompliziert reden. Wir finden Termine und das ist erstmal die Basis und wir haben tatsächlich jetzt ein Maßnahmenpaket, ist da entwickelt worden, dieser sogenannte Hamburg-Standard. Und da geht es eben darum, dass wir tatsächlich Baukosten sparen wollen, weil wir bewusst Dinge einfacher gestalten, den Schallschutz zum Beispiel, oder dass wir eben auch Dinge weglassen, dass wir überlegen, brauchen wir wirklich unter jedem Haus eine Tiefgarage, brauchen wir wirklich in jedem Haus einen Aufzug, auch wenn wir nur zwei- oder dreigeschossig bauen. Das sind so Themen, wie können wir die Architektur wieder einfacher gestalten. Also das können wir seriell oder modular bauen. All diese Themen sind dort eingeflossen und wir haben tatsächlich jetzt das erste große Pilotprojekt, was wir als Generalunternehmer für die Hansa Baugenossenschaft hier aus Hamburg bauen dürfen. Das sind 90 Wohnungen im Morellenquartier. Das sind 6 Baukörper, 15 Einheiten, die exakt gleich sind und die wir in serieller Holzbauweise errichten werden.
Ah ja. Da steckt dann doch noch etwas von der Genetik des Unternehmens aus der Gründerzeit.
Genau, wir kommen gerade wieder so ein bisschen zurück zu unseren Wurzeln. Auch wenn wir den Holzbau wieder tatsächlich, ich will nicht sagen neu lernen müssen, aber es wird heute einfach anders gebaut und wir kommen damals eben aus einer anderen Struktur. Jetzt ist es eben tatsächlich, sind das industriell gefertigte Wand- und Deckenplatten, die wir jetzt mit eigenen Leuten hier montieren. Und der hohe Wiederholungsfaktor in diesem bei diesen Projekten, der macht es eben wirtschaftlich. Wir haben eben nur wenige Fensterformate, die wir vielfach einsetzen können. Also es geht tatsächlich wirklich darum, einfacher zu bauen. Das ist das entscheidende Momentum.
Ich glaube, Ziel war doch da mal auch, die Kosten so um 20-30% sogar runterzudrücken.
Genau, also
auf welchem Weg ist man da? Das ist eine hohe Ambition, muss man sagen. Ja,
ja, man will auf Kosten um 3.000 Euro oder günstiger landen.
Ja.
Und das ist die Zielgröße, damit wir auch, ich sag mal, auch wieder frei finanziert bezahlbaren Wohnraum errichten. Es geht ja am Ende auch immer am Ende darum, wie hoch sind die Mieten, wie hoch sind die Kaufpreise. Und wenn Sie mal so als Richtgröße sagen, dass 1.000 Euro Baukosten 5 Euro Miete sind, und das Grundstück müssen sie noch dazu rechnen, dann kann man eigentlich bei den bei 4.000 Euro Baukosten aber nicht unter 20 Euro wieder liegen.
Ja.
Weil dann man macht kaufmännisch etwas oder bekommt Subventionen. Aber der Hamburg-Standard geht eben da in die Richtung, dass wir eben auch frei finanziert wieder günstiger bauen. Das ist eigentlich die Idee. Was steht dem entgegen? Das ist tatsächlich so, dass wir doch gerade verwaltungsseitig hier in Hamburg manchmal eben dann doch Wünsche haben, dass man sagt, irgendwie die Architektur ist zu einfach an der Stelle oder wir würden gerne trotzdem einen Architektenwettbewerb nochmal vorschalten, um ja, irgendwie Architekturqualität zu sichern und so weiter. Das sind so Dinge, die dir ein bisschen entgegenstehen und da müssen wir uns einfach zusammenraufen, da muss die Kommunalpolitik hier am Ende ja den Daumen hoch oder den hält oder senkt, wenn es um die Erteilung einer Baugenehmigung geht. Aber auch die öffentliche Verwaltung muss da und auch die Bauherren müssen da sich aufeinander zubewegen. Das muss man auch erstmal lernen, denn wir kommen ja alle aus einer Zeit, nun ist die Niedrigzinsphase auch schon ein paar Jahre her, zurück, aber gedanklich leben wir da immer noch und da war eben viel möglich und das müssen wir jetzt eben gemeinsam wieder lernen, dass eben nicht mehr alles funktioniert, gerade gestalterisch.
Das heißt ja, das Thema Nachhaltigkeit findet sich ja schon auch in der Grundidee dieses Standards wieder, in vielerlei Hinsicht, auch mit sozialen Gesichtspunkten und so wie das Ganze angegangen worden ist, glaube ich, ja auf dem richtigen Weg, aber ich höre jetzt raus, in der Umsetzung ist man vielleicht noch nicht ganz so stringent, wie man das gedanklich im Konzept am Anfang sich überlegt hat. Also bis das sozusagen in allen Ämtern und Behörden und im Doing bei allen Akteuren durchgesickert ist, was es auch an konkretem Verhalten dann bedeutet, da sind wir noch auf dem Weg.
Genau, da sind wir auf dem Weg, aber das ist gut. Wir haben uns auf den Weg gemacht, das ist die gute Nachricht. Und es gibt, wie gesagt, erste Pilotprojekte. Wir selber haben auch zwei eingereicht, die wir errichten wollen in Hamburg. Und da sind wir allerdings noch nicht ganz so weit. Wir haben noch keine Baugenehmigung, aber wir sind auf dem Weg. Und insofern hoffen wir, dass es da tatsächlich auch weitergeht, weil in der Tat brauchen wir jetzt wirklich Best-Practice-Beispiele, wie der Hamburg-Standard tatsächlich in Praxis umgesetzt wird.
Und ich meine, wir haben ja auch im Hamburger Wohnungsmarkt so wenig Luft. Also es ist ja auch dringend notwendig, dass wir dort Wohnraum schaffen, der eben auch bezahlbar ist und wieder auch zu Bewegungsmöglichkeiten führt im Markt.
Genau. Es fehlen dringend Wohnungen. Das ist die große gesellschaftspolitische Herausforderung, glaube ich, auch der nächsten Jahre. Wir müssen einfach mehr bauen. Also es hilft alles nicht, es hilft keine Regulatorik, Mietpreisbremsen und so weiter. Die helfen, tragen nicht dazu bei, dass wir neue Wohnungen haben. Im Gegenteil, die schützen eigentlich die eine Wohnung haben, aber die eine suchen, finden dort nicht statt. Deswegen, es hilft nur eins, mehr bauen, mehr Wohnraum schaffen und dann reguliert auch sozusagen der Markt das Angebot und die Höhe der Mieten. Wir müssen, also in Hamburg fehlen gut 100.000 Wohnungen aktuell und die müssen wir möglichst schnell bauen.
Jetzt sehe ich selber immer, wenn ich durch die Stadt fahre, natürlich auch unter anderem ja ihre Baustellen ganz häufig, fährt man vorbei und dann ist dort irgendwo ein Altbestand abgebrochen worden und man fragt sich dann manchmal sogar schon, was stand da eigentlich vorher und dann wird neu gebaut. Also wir haben einige Flächen, die wir dann neu nutzen. Trotzdem haben wir ja in Hamburg wenig Flächen und tun uns schwer damit, eben auch Raum zu schaffen für Projekte. Wie ist da aus Ihrer Sicht die Lage und was ist so die Strategie, damit umzugehen?
Also ich glaub, bin ja da tatsächlich etwas anderer Meinung. Hamburg hat genug Flächen, wir haben genug Flächen, wir müssen sie nur nutzen. Wir müssen sie, also die Stadt muss eigentlich proaktiv jetzt sich um die freien Flächen kümmern. Das sind viel landwirtschaftlich genutzte Flächen in guten Lagen. Da müssen wir ran, da muss man jetzt proaktiv vielleicht Nutzungspläne im ersten Schritt ändern und dann Bebauungspläne, Angebotsbebauungspläne machen. Und wir haben natürlich auch innerhalb der Stadt riesige Nachverdichtungspotenziale, die wir noch nicht nutzen. Da muss man ein bisschen mutiger sein. Das ist natürlich eine schwierige Diskussion, weil immer Menschen betroffen sind. die schon irgendwo wohnen und die eigentlich nicht es nicht so gut finden, wenn da irgendwie ein Kran aufgebaut wird und noch mehr Menschen hinziehen. Das ist so ein gesellschaftliches Phänomen, irgendwie bitte nicht bei mir vor der Haustür, gerne woanders. Und wir haben ja in Hamburg mit der Wohnungswirtschaft diese Initiative Hashtag Jede Wohnung zählt gegründet, wo wir genau auf dieses Thema hinweisen über die wohnungswirtschaftlichen Verbände. Wir müssen ein anderes Verständnis haben in der Stadtgesellschaft für die Nachverdichtung der Stadt. Wir können nicht weiter glauben, dass alles so bleibt, wie es ist und hier niemand mehr hinzieht, die Unternehmen wachsen, wir haben attraktive Arbeitsplätze. Hamburg ist eine attraktive Stadt, wo man gerne lebt. Also müssen wir auch Zuzug erlauben aus meiner Sicht und wir müssen vor allen Dingen ihn regeln und wir müssen Wohnraum zur Verfügung stellen. Und da müssen wir viel flexibler werden. Ein Thema zum Beispiel, was mir da gerade in den Sinn kommt, dass wir teilweise Gewerbeflächen haben, die als Gewerbeflächen ungeeignet sind, die wir dringend aufgeben könnten zugunsten von Wohnraum. Da ist in der Stadt viel zu wenig Flexibilität aus meiner Sicht und auch aus Sicht der Wohnungswirtschaft. Da müssen wir wirklich ran, weil es gibt Gewerbeflächen, die einfach nicht mehr nachgefragt werden in Lagen, die sich aber wunderbar fürs Wohnen eignen. Ist ein Riesenpotenzial, was noch schlummert, was wir bisher nicht angegangen sind hier in Hamburg.
Ja, zumal wir ja in der Stadt im Großen und Ganzen ja auch infrastrukturell gut aufgestellt sind. Also es ist ja fast egal, wo man jetzt wohnt. Man hat eigentlich auch die Möglichkeit, überall im Umfeld öffentlichen Verkehr zu nutzen, einzukaufen und so weiter. Das sind viele Dinge, wo die Infrastruktur im Grunde im Großen und Ganzen gute Voraussetzungen bietet, um auch mehr Wohnraum dann zu schaffen. Wenn Sie jetzt als Unternehmen das ja im Grunde von der Erschließung bis zum Betrieb von Immobilien so diese ganze Kette anschauen, wo sehen Sie im Moment die größten Hebel, da Bewegung zu schaffen oder wo sind die größten Stolpersteine in diesen Themen? Also wenn wir vorne anfangen, ne, wo kommt Grund und Boden her, wo können wir bauen, bis hin dann nachher in den Betrieb hinein und die Auflagen und die Themen, die damit verbunden sind. Was sind so die Themen, die wir gut lösen und was sind die Themen, die wir vielleicht besser lösen müssten?
Also wir haben ja irgendwie die Situation, dass das beginnt ja beim Grundstück. Die Grundstücke sind eigentlich nach wie vor sehr teuer. Wir haben eigentlich alle, die ganze Branche hat gehofft, dass nach der Krise irgendwie doch die Grundstückspreise fallen. Das, ja. Dem ist tatsächlich bisher, das ist nicht spürbar. Wir haben, B-Plan-Verfahren dauern viel zu lange. Da kann jetzt der Bauturbo hier und da helfen, der ja in Berlin jetzt beschlossen worden ist von der Bundesregierung. Ein richtiger Schritt. Aus meiner Sicht muss jetzt nur umgesetzt werden. Also es fängt beim Grundstück an und dann geht es natürlich weiter, dass wir wahnsinnig hohe energetische Anforderungen haben. Wir haben hohe Anforderungen an die Energieversorgung der Gebäude. So, das sind so die Themen. Wir haben eben häufig sehr hohe Wünsche an die Gestaltung, an die Architektur der Objekte. Ich glaube, da können wir insgesamt auch wieder richtig ran. Wenn wir das ernst meinen, können wir da deutliche Einsparungen erzielen.
Wer kann den Knoten dadurch schlagen?
Am Grunde ist das eigentlich, müssen das alle Akteure gemeinsam tun. Es müssen alle Bauherren, Verwaltung, Architekten, Baufirmen, wir müssen uns eigentlich zusammensetzen und projektbezogen immer diskutieren und dann einfach auch Entscheidungen treffen.
Das heißt, früher gemeinsam an den Tisch und mutiger sein, gemeinsam.
Genau, und ich sag mal, das beginnt zum Beispiel auch damit, dass wir uns hier in Hamburg natürlich irgendwie fragen, warum ist eigentlich kaum ein Gebäude höher als 4 Geschosse? Wenn wir nach Berlin gucken, haben wir regelhaft fast 6, 7, 8 Geschosse.
Ja.
Wir nutzen eigentlich unsere Ressource Boden in Hamburg nicht aus. Das, da können wir tatsächlich unglaublich viele Potenziale heben. Ist auch eine schwierige Diskussion, weil natürlich irgendwie das Stadtbild eben auch geprägt ist eben und vielleicht auch eine Qualität hat, wenn sie nicht so hoch bauen. Aber wir müssen ja irgendwie diesen dem Druck irgendwie etwas entgegensetzen. Und wenn man nirgendwo anfängt, dann ändert sich auch nichts und dann wird es eigentlich immer dramatischer. Und das ist eigentlich der Appell, dass wir überall anfangen, mal die Dinge, die wir immer so gemacht haben, in Frage zu stellen.
Jetzt kommt ja Ihr Unternehmen mit einer langen Tradition und mir ist das in meinen Projekten in vielen Stellen ja bewusst, wie ja, herausfordernd das oft ist, wenn man so ein Unternehmen dann für die Zukunft aufstellt. Sie haben sich unterschiedlich breit jetzt aufgestellt. Wie sieht es mit der Technologie aus? Wir arbeiten ja heute selten noch mit Papier und Bleistift, ganz viel inzwischen digital, in digitalen Modellen und in digitalen Prozessen. Da kommt jetzt irgendwann die KI dazu. Wie gehen Sie so als Familienunternehmen damit um? Ich beobachte da aus meiner Sicht bei den großen Konzernen, dass die manchmal viel wollen, aber sich schwer tun, das dann auch in der Breite umzusetzen. Bei den ganz kleinen Unternehmen, dass die sich manchmal nicht in der Lage sehen, auch in ihrer Aufstellung. Und Sie sind ja so ein Mittelständler in einer Größe, wo ja schon ein paar Köpfe und Power zusammenkommen. Wie geht das Unternehmen mit diesen Themen um? Oder wie nutzen Sie das vielleicht auch?
Also wir sind tatsächlich doch sehr, sehr engagiert im Bereich der digitalen Planung und des digitalen Bauens. Also BIM spielt da eine ganz große Rolle.
Ja.
Wir haben da ein Team und setzen eben dreidimensionale Planung, BIM-Planung, nicht nur in der Bauumsetzung, sondern schon bereits in der Kalkulation ein, bauen da unsere Modelle und schon da eben doch sehr, 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 sehr dicht an die tatsächlichen Mengen und Massen ran. Das ist das eine. KI spielt auch eine Rolle irgendwie in vielfältigen Bereichen. Wir testen jetzt erste Anwendungen auf der Baustelle, aber eben auch hier im Büro. Wir sind gerade dabei, unser eigenen Datenpool sozusagen zu erstellen, dass wir eben Dinge speichern, dass wir auf Zahlen, auf Kalkulationsthemen und so weiter zurückkommen, dass wir die wieder nutzen müssen, ohne immer wieder, ich sag mal, bei Null anzufangen oder mühsam uns die Zahlen zusammenzusuchen. Und natürlich spielt das Thema auf der Baustelle eine große Rolle, dass wir mit vorgefertigten Elementen arbeiten, seien sie aus Holz, aber auch aus Beton. Und das Thema so klassisches Kalksandsteinmauerwerk geht so ein bisschen in den Hintergrund, wird auch immer noch verwendet, aber nicht mehr in dem Stil wie früher. Wir machen die Innenwände in Trockenbau und also dass wir tatsächlich systematischer arbeiten und eben tatsächlich, ich will nicht sagen, nicht diese 3D-Module jetzt selber für uns im Moment als Mittel der Wahl sehen, aber wir können systematischer bauen und damit schneller bauen und mit weniger Personal und das Ganze eben optimal geplant, bringt eben wirklich einen riesen Kostenersparnis.
Auf das Thema Personal würde ich in dem Kontext gerne nochmal eingehen. Sie haben ja eine erfreuliche Botschaft hier schon gesendet. Es gelingt, die nächste Generation für das Unternehmen zu begeistern. Das ist ja eine ganz wichtige Personalie und Personalgewinnung, die da gelungen ist. Jetzt haben Sie es eben auch schon angesprochen. Wir haben in den nächsten, roundabout 10 Jahren wahrscheinlich einen Rückgang von rund 10 Millionen, 12 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland. Da kommen nur rund 5 nach. Also wir haben so ein Gap zwischen 5-6 Millionen irgendwo. Das heißt, wir verlieren wahnsinnig viele Leute aus dem Arbeitsmarkt. Nicht nur für den Bau, aber insgesamt eben. Und stehen ja vor der Herausforderung, wie lösen wir diese Themen? Digitalisierung ist eins, aber wie gelingt es jetzt Otto Wulff als Unternehmen, junge Menschen für den Bau, für das Unternehmen zu begeistern? Das ist die eine Seite. Und wie viel Antwort auf vielleicht auch Rückgang vom Personal insgesamt kann da das Thema Digitalisierung, Systematisierung von Prozessen sein? Also wie wirkmächtig sind diese Themen?
Also ich würde beim Personal gerne anfangen wollen.
Ja.
Wir bilden aus. Wir haben sehr attraktive Ausbildungsgänge und was uns auch auszeichnet als Unternehmensgruppe, wir sind doch sehr ich sag mal, international. Mittlerweile bei uns arbeiten fast 30 Nationen, ja, 30 Nationen im Unternehmen. Also wir sind stark. Wir sind ein sehr internationales Unternehmen, was unsere Herkunft unserer Menschen angeht, die bei uns tätig sind. Wir freuen uns da eben auch drüber, dass wir so vielfältig sind und dass es uns gelingt, auch Menschen mit Migrationshintergrund nicht nur gut auszubilden, sondern dass die eben bei uns in allen Bereichen tolle Arbeit machen und ins Team integriert sind. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Das leben wir. Wir sehen das auch so bei den Auszubildenden. Wir haben jetzt auch jedes Jahr im gewerblichen Bereich 10 Auszubildende, die wir eben, ich sag mal, für den Bau draußen ausbilden. Wir suchen natürlich auch Poliernachwuchs und Bauleiternachwuchs und wir gehören noch in Hamburg, glaube ich, zu den doch mit größten Ausbildungsbetrieben. Aktuell haben wir über 60 Auszubildende in 6 Berufen bei uns. Das ist schon eine gewaltige Zahl. Und die Ausbildung, die wir liefern, ist sehr vielfältig, sehr interessant. Und das hilft uns auch, junge Leute zu finden. Der Bauberuf selber gewinnt gerade wieder an Attraktivität, muss man wirklich sagen.
Ja.
Weil natürlich andere Bereiche, industrielle Bereiche, die uns in der Vergangenheit Konkurrenz gemacht haben, gerade ein bisschen schwächeln. Davon profitieren wir. Und das ist, also ich glaube, es ist wichtig, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und, ich sag mal, mit einer klaren Strategie auch die jungen Leute anzufangen und vor allem die Ausbildung interessant zu gestalten. Dann ist mir da nicht bange. Und bei uns die nächste Generation wird in Form meiner Tochter wird irgendwann hier im Unternehmen auch laufen. Und das ist eben auch wichtig für alle, die bei uns arbeiten. Das erzähle ich auch gerne, weil es allen eine Perspektive gibt. Wir werden eben nicht verkauft, wir werden nicht an irgendeinen Großkonzern oder einen Hedgefonds irgendwann verkauft. Ja. Sondern wir wollen Familienunternehmen bleiben in der nächsten Generation. Und ich habe das große Glück, eine tolle Tochter zu haben, die oft nicht nur Architektur studiert hat, sondern jetzt auch in der Branche schon den ersten Job hat und dann in ein paar Jahren auch hier nach Hamburg kommen will und die nächste Generation ist. Das ist wirklich interessant, weil mich fragen die gerade auch im Onboarding, wir hatten gerade hier ein Onboarding vor 14 Tagen mit 22 neuen Menschen, die bei uns anfangen und die alle gesagt haben, wie geht's denn weiter und du wirst jetzt irgendwie ja auf demnächst hast du einen großen runden Geburtstag und bin ich sprechfähig, da sind ist die gesamte Geschäftsführung sprechfähig, da haben wir eine ganz klare Strategie und das ist toll. Also ist hier im Unternehmen wahnsinnig wichtig, die Botschaft, dass es weitergeht.
Also ich nehme mal mit, breite Aufstellung, gut aufgestellt, strategisch für die Zukunft, was zu einer stabilen Auftragslage führt, personell zukunftsfähig aufgestellt mit der Perspektive, das sind ja schon mal zwei, technologisch dabei, sich mit modernen Technologien aufzustellen, was ja auch dazu führt, Sie haben es eben selber gesagt, dass junge Leute auch diesen Beruf, nicht nur, weil sie aus einer anderen Branche vielleicht nicht mehr so große Perspektiven haben, sondern einfach auch die Berufsbilder im Bau als spannender empfinden, weil sie einfach moderner werden, weil wir inzwischen mit wahnsinnig viel Technologie auch hier arbeiten und wir weit weg sind von dem klassischen Bild des rein händischen irgendwo Bauens. Gehört auch noch dazu, aber es gibt eben auch viele, viele andere Facetten. Und bis hin jetzt eben dazu, dass man sagt, wenn ich das alles zusammenführe, dann sind das eben auch Stärken eines Familienunternehmens, dass wir hier unabhängig sind, zukunftsorientiert sind, Perspektiven bieten können, die andere vielleicht in dieser auch persönlich geprägten Form ja nicht so kopieren können.
Genau, wir sind eben finanziell gut ausgestattet, gut aufgestellt. Das hilft auch, weil wir immer sehr nachhaltig das, was im Unternehmen erwirtschaftet worden ist, auch im Unternehmen gelassen haben. Es hilft uns auch, jetzt durch die Krise zu kommen, eine wirtschaftliche Stärke. Und trotzdem ein Thema, was ich auch gerne noch ansprechen wollte, ist das Thema Nachhaltigkeit. Das interessiert eben auch viele, auch gerade jüngere Menschen, aber uns eben, mich auch, weil wir natürlich irgendwie was tun müssen. müssen auch hier in Hamburg mit dem Klimaentscheid umgehen. Das ist aber ein anderes Thema. Aber wir haben Antworten darauf. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Recyclingbeton. Wir sind im Holzbau unterwegs. Wir engagieren uns gerade in der Tomorrow-Initiative. Da geht es um die Wiedervernässung der Moorflächen in Deutschland, die wir auch unbedingt vorantreiben müssen, um CO2-neutral zu werden. Und da kann ich eben aus diesen wiedervernässten Moorflächen Gräser anbauen, aus denen ich eben auch interessante Baustoffe entwickeln kann, im Dämmstoffbereich, aber auch im Wandbereich. Also das ist ganz spannend, das beschäftigt uns gerade. Also wir haben in Wilhelmsburg das Algenhaus, ein sehr innovatives Gebäude im Rahmen der IBA 2012 gebaut, weiterhin im Bestand, wo wir aus der, ich sag mal, Photosynthese von Grünalgen, die in Bioreaktoren an der Fassade hängen und damit im Rahmen der Photosynthese Wärme abgeben ins Gebäude. Das sind alles Technologien, Zukunftstechnologien, Versuche auch zum Teil, die wichtig sind und die uns eben auch im Leben halten. Natürlich der Wettbewerb, aber eben auch das Thema, das ist für uns ganz wichtig.
Das heißt, Nachhaltigkeit und Innovation gehen da ja auch Hand in Hand dann.
Genau, also Innovation und Nachhaltigkeit. Wir haben hier eine kleine Musterbude, wie wir das nennen, hier auf dem Firmengelände stehen. Da haben wir Recycling-Betonsorten getestet. Mhm. Das Gebäude ist jetzt 4 Jahre alt. Es steht in der Witterung. Man kann sich das angucken, wie sich der Beton verhält. Das wird mit der TU Hamburg aus Harburg tatsächlich auch eng begleitet. Ganz spannend, weil wir müssen im Grunde eigentlich, wenn wir wirklich was verändern wollen, müssen wir dieses Thema skalieren. Und da ist so ein bisschen das Henne-Ei-Prinzip irgendwie, es legt keiner so richtig los und deswegen sind Recyclingbetone im Moment teuer. Sie brauchen immer eine Zulassung im Einzelfall und ja. Also wir müssen da tatsächlich irgendwie ran, auch vom DIN-Ausschuss her und so weiter. Also da ist noch viel zu tun, aber wir stecken nicht den Kopf in den Sand, sondern arbeiten da tatkräftig mit und das ist entscheidend.
Jetzt erleben wir auch beim Thema Nachhaltigkeit hier und da wieder so ein Rollback oder zumindest Stillstand im Denken an der einen oder anderen Stelle. Meine These ist ja, dass unabhängig davon Unternehmen, die sich nicht nachhaltig aufstellen, zukunftsorientiert an der Stelle aufstellen, in den nächsten, sagen wir mal, 10 Jahren vom Markt aussortiert werden. Die werden wenig Zukunft haben, weil ich glaube, einerseits die jungen Leute, von denen wir schon gesprochen haben, das als wichtiges Thema empfinden, in was für ein Unternehmen komme ich da, und weil, glaube ich, eben genau die Themen, die jetzt auch Langläufer-Themen sind, nachhaltige Baustoffe, Umgang mit Ressourcen, intelligente neue Lösungen, ja, dazu führen werden, dass wir eben auch einige der Herausforderungen, die wir da haben, wie halten wir unser Klima im Griff, wie gehen wir mit den Herausforderungen um, wie halten wir die Kosten beim Bauen im Griff, elementar sein werden. Wenn wir das nicht hinbekommen über andere Wege, als wie wir bisher gewirtschaftet und gebaut haben, dann wird das irgendwo nicht mehr bezahlbar sein.
Mhm. Ja, es ist eine riesen Herausforderung, vor dem wir stehen. Und man muss eben an verschiedenen Punkten, Sie haben es ja eben auch schon so ein bisschen skizziert, ansetzen. Man muss sich dem Thema wirklich sehr, sehr komplex nähern.
Vielleicht werfen wir nochmal einen Blick auf das Marktumfeld. Jetzt haben wir gehört, eng verzahnt, verwurzelt hier in der Region. Sie sind ja aber auch überregional aus Hamburg herausgewachsen, kann man sagen, über die Jahre und haben so die Nordschiene erobert. Wie verändert das für das Unternehmen die Wettbewerbssituation? Der Markt ist hart umkämpft, das sehen wir. Wie gehen Sie so als Mittelständler damit um, mit dem Wettbewerb, auch mit den Großen der Branche, die ja auch hungrig nach Aufträgen und Arbeit in vielen Segmenten sind?
Das sehen wir tatsächlich sehr sportlich. Wir sind aufgrund unserer Unternehmensgröße ja sehr flexibel. Wir können kleinere Aufträge machen, wir können aber auch große Sachen machen. Wir haben aktuell ein einen großen Auftrag hier von der städtischen Saga. Da bauen wir 540 Wohnungen. Das ist schon ein Projektvolumen von über 100 Millionen Euro.
Ja.
Da sind wir Generalunternehmer. Das ist auch ein Thema, was auch die Großen sicherlich auch als Thema hätten. Aber wir haben uns da durchgesetzt. Wir sind, glaube ich, was uns auszeichnet, wir sind schneller. Wir haben natürlich geringere Overhead-Kosten als ein Großkonzern.
Ja.
Wir suchen aber auch projektbezogen auch natürlich auch die strategische Zusammenarbeit mit den Großfirmen und auch im Mittelstand schließen wir uns zusammen und bearbeiten mit Kollegen unseres Kalibers eben auch große Objekte. Wir sind da tatsächlich so aufgestellt, dass wir auch ganz klar wissen, eine Brücke über den Nord-Ostsee-Kanal von 200, 300 Millionen Euro, das ist sicherlich für uns zu groß. Das bieten wir auch nicht an. Aber ich sag mal, das sind dann, da müssen dann die Großfirmen ran. Aber andere Themen, da sind wir sehr wohl auch in der Lage, schnell und engagiert und auch mit entsprechendem Know-how und mit entsprechender Power dann eben auch dabei zu sein. Und da suchen wir unseren Markt und ich sag mal nochmal, irgendwie, was uns wirklich hilft, ist die extrem breite Aufstellung, dass wir nicht so verwundbar sind in einzelnen Segmenten. Wir haben auch jetzt gerade einen interessanten Industriebauauftrag bekommen. Wir bauen Hotels, also wir sind so breit unterwegs, das macht gerade Freude und deswegen stehen wir auch, glaube ich, so gut da.
Wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, also Rückspiegel ist immer einfacher, ne? Das ist so, wenn wir mal nach vorne schauen, in 6, 7 Jahren steht dann irgendwann der 100. Geburtstag für das Unternehmen an. Wenn wir dann wieder sprechen würden, ich nehme an, Ihre Tochter ist dann mit an Bord, das wird so eine Facette sein, aber was hat sich dann noch im besten Fall verändert, über was für ein Unternehmen sprechen wir dann? Was sind so die großen Linien, die Sie sehen für die nächsten Jahre, wo Sie sich strategisch weiterentwickeln?
Also wir werden auf jeden Fall weiter im Wohnungsbau zum Beispiel das serielle Bauen sehen. Wir werden da weiter uns weiter mit auseinandersetzen müssen, aber es gibt so viele Trends und ich glaube, das ist auch etwas, es gilt ja nicht nur für die Bauwirtschaft, sondern dass wir technologieoffen bleiben,
ja.
Dass wir tatsächlich gucken, welche neuen Technologien gibt es, dass wir da nicht sagen, das gucken wir uns nicht an, sondern dass wir neugierig bleiben. Aber unsere Stärke ist tatsächlich die Technologieoffenheit, dass wir nicht gebunden sind an Systeme, an Produktionsmethoden, sondern dass wir immer gucken, uns informieren, auch international informieren und dass wir genau wissen, was ist, was findet wo statt und was können wir importieren, aus dem Ausland möglicherweise auch. Aber wir müssen irgendwie versuchen, die richtige Produktionsweise, richtige Technologie fürs richtige Produkt am Ende zu finden. Und das ist eigentlich unsere Herangehensweise. So sind wir auch bei unseren eigenen Projekten unterwegs. Testen gerade in Berlin jetzt tatsächlich Eigentumswohnungen, Holz-Bildbauweise. Der ist ganz interessant. Der Vermarktungserfolg. Wir sind da sehr, sehr gut unterwegs mit dem Projekt. Mhm. In Pankow. Das trifft offensichtlich dort genau den Nerv der Klientel. Wir haben eine sehr, sehr gute Verkaufsquote mittlerweile, obwohl der Bau noch gar nicht begonnen hat.
Was zeichnet das Projekt aus? Was macht das besonders?
Ja, das ist tatsächlich sicherlich einmal die Lage, das Grundstück da im Flora-Kies, in der Flora-Promenade. Mhm. Die Objektgröße ist mit bummelig 40 Einheiten nicht zu groß, aber es ist eben ein sehr innovatives Gebäude, was eben in Holz-Hybridbauweise errichtet wird. Und der es gibt dafür einen Markt. Es gibt Menschen, die sagen, ich möchte eben gerne, wenn ich heute eine Eigentumswohnung erwerbe, dann soll die auch nachhaltig sein. Und dann möchte ich irgendwie tatsächlich auch für die nächste Generation was Gutes tun. Und das ist eben mit diesem Gebäude gegeben. Wir hängen dort auch energiemäßig an der Fernwärme. Also wir tun dort eigentlich alles, was für die Nachhaltigkeit entscheidend ist. Und eben, dass es eben auch rückbaufähig ist, dass wir keine verklebten Konstruktionen haben. Wir haben ja in der Vergangenheit mit den Thermoputzsystemen sehr viel Kunststoff und Styropor und so weiter eingesetzt. Also davon gehen wir weg und verwenden eben tatsächlich sortenrein trennbare und wiederverwertbare Baustoffe. Und das ist, glaube ich, entscheidend. So, das kann man eben eine gute ins Marketing natürlich gut einbauen. Aber es wird eben tatsächlich auch so gebaut und deswegen ist es glaubhaft und ist ja wichtig, dass man es dann auch entsprechend umsetzt.
Es verändert sich schon auch der gesellschaftliche Blick auf diese Themen. Ne? Die Menschen, wird das wichtiger. Wenn wir so vielleicht so zum Schluss nochmal den Blick nach vorne wagen in Form von, wenn Sie ganz kurz sozusagen der Politik in Land und Bund zurufen könnten, was brauchen wir als Bauwirtschaft, als Unternehmen am dringendsten? Was wären die ein, zwei Punkte, auf die man es eindampfen könnte? Wo wären die größten Stellschrauben, wo die Politik im Bund, aber auch natürlich hier in Hamburg helfen könnte? Was muss sich bewegen?
Also am Ende, glaube ich, brauchen wir in Deutschland nicht in jedem Bundesland eine eigene Landesbauordnung, sondern wir brauchen eigentlich eine gemeinsame. Warum sieht ein Haus in Bayern anders aus, hat andere Brandschutzregelungen als das in Schleswig-Holstein?
Ja.
Ich glaube, das macht es wahnsinnig kompliziert, das macht es auch teuer. Wir könnten da, glaube ich, sehr viel einfacher sein. Wir könnten in dem Zusammenhang auch mal irgendwie viele Dinge entschlacken. Das ist, glaube ich, wirklich wäre ein ganz wichtiger Schritt. Das ist aber einfach jetzt das Thema, das ist eben der Föderalismus. So, mit allen Vorteilen, aber eben auch allen Nachteilen. Ja. Das glaube ich, das ist etwas, und wir brauchen aus meiner Sicht die Effizienzhaus 55-Förderung, die jetzt gerade auch zum Glück beschlossen worden ist, mit einer klaren Perspektive wieder zurück, dass wir die bereits genehmigten, aber nicht gebauten Objekte, diesen sogenannten Bauüberhang, dass wir den jetzt schnell an den Start kriegen, damit wir dann eben jetzt auch die nötigen oder einen Teil der benötigten Wohnungen tatsächlich jetzt auch wirklich bauen. Hilft auch der Baukonjunktur, hilft den Firmen, die Arbeit suchen. Also wir müssen im Prinzip wieder ins Bauen kommen und alles, was da dazu beigetragen werden kann, das hilft. Das ist so.
Entscheidende Punkte.
Ja.
Eine Frage habe ich noch zum Abschluss. Sie blicken auf, haben Sie gesagt, 30 Jahre ungefähr jetzt in diesem Unternehmen zurück.
Genau.
Wenn jetzt irgendwann mal Ihre Tochter da sitzt und sie fragt, Mensch, Papa, hast du einen guten Rat für mich? So, was ist die Secret Sauce hier? Was muss ich im Blick haben, damit es auch für mich erfolgreich weitergeht? Gibt es so einen Rat? Kann man den geben? Kann man das auf einen Satz runterbrennen?
Ja, ich glaube, ein Satz wäre, behalt die Menschen im Blick. Die Menschen sind unser Erfolg. Die Art, wie wir hier miteinander umgehen, und dass, ich sag mal, wir jedem, der bei uns arbeitet, 100% Vertrauensvorschuss mitbringen, und übers Vertrauen die Menschen motivieren, eben Entscheidungen zu treffen. Und also das entscheidende Thema ist der Mensch und darauf weiter achten, dass das so bleibt. Das Wertegerüst, was wir haben, das Wertehaus, nicht in Frage stellen, und dann, glaube ich, sind wir da auf einem guten Weg.
Herr Wolf, vielen Dank für diese Einblicke, Ausblicke, Durchblicke, kann man sagen, durch viele Dinge.
Sehr gerne.
Ich freue mich ganz besonders, dass wir hier mal ein bisschen Hamburg und ein Hamburger Unternehmen, Hamburger Unternehmer haben ins Schaufenster stellen können. Und wir sehen ja auch hier, Hamburg ist in vielen Dingen doch immer vorbildhaft und vorne dabei und verbunden hier in ihren letzten Worten auch die hanseatischen Werte und Tugenden. Ich glaube, die tun in vielen Bereichen gut und würden gut tun. Und bleiben auch immer modern, denke ich. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute für den weiteren Weg im Unternehmen.
Ja, danke schön, Hag. Vielen Dank.
Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald. Thank you.